Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, Meine Zeit steht in deinen Händen. In unserer Familie hat das einen festen Platz, weil das ist das Bekehrungslied von meiner Frau. Das Lied hat sie so angegriffen, oder Gott hat sie so angegriffen, oder die Musik hat sie so angegriffen, oder einfach alles zusammen, dass sie sich damals entschieden hat, Gott zu folgen. War ich noch weit von entfernt. Dieses Lied ist ja noch gar nicht so alt, aber ich bin mir sicher, dass diejenigen, um die es heute geht, dieses Lied gesungen hätten. Sie hätten es in voller Inbrunst gesungen, in der Gewissheit, Gott ist bei ihnen. Was hat das jetzt mit merkwürdig zu tun? Oder mit merkwürdig? Bibelbewanderte wissen jetzt genau, wenn ich sage Apostelgeschichte, mir fehlt was in meiner rechten Hand zum Draufdrücken. Soll ich jetzt in meinen E-Mail-Account nachgucken? Nein. Okay, dann lassen wir es, dann brauche ich das auch nicht. Ist gut, dass ich noch auf dem PC habe. Alles doppelt gemoppelt, das ist gut so. Also, dann müsst ihr mit dem vorlieb nehmen, was ich euch sage. Könnt ihr nicht mitlesen. Also, dort würde stehen, merkwürdig als ein Wort oder merkwürdig als zwei Worte. Merkwürdig. Was hat das jetzt damit zu tun? Meine Zeit steht in deinen Händen mit merkwürdig und merkwürdig. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Bibelbewanderte wissen jetzt genau, worum es geht. Und da wir ja alle in der Bibel uns auskennen, brauche ich jetzt den Text auch gar nicht vorlesen, weil jeder weiß, worum es geht. Aber das ist wie in der Schule, alle nicken und wenn ich dann einzelne rauspicke, ist mir gerade entfallen. Deshalb werde ich so nett sein und euch den Text vorlesen, da ihr ihn ja nicht selber lesen könnt. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht, stürzte hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig sein. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seinen und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben gekommen war. Beten, Lobpreisen am tiefsten Ort, wo ich von Gott getrennt sein kann. Am allertiefsten Ort. Wenn dort hier steht, nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hat, dann war es wirklich so. Denn der Vers vorher geht es darum, dass die Stadtrichter darauf gedrungen haben, ihnen die Kleider vom Leib zu reißen und sie mit Stöcken zu schlagen. Dieses Schlagen mit Stöcken war damals eine, und ist auch heute noch in einigen islamischen Ländern, eine Strafe, die sehr, sehr schmerzhaft ist. Dieses Schlagen mit Stöcken war nicht darauf ausgerichtet, jemanden zu erschlagen, sondern es war darauf ausgerichtet, demjenigen die größtmöglichen Schmerzen zuzufügen. Und dieses Schlagen mit den Stöcken, das hat Zeichen hinterlassen. Das hat Wunden hinterlassen. Diese Striemen, die der Aufseher später versorgt, diese Striemen waren nicht nur so, dass ein roter Striemen auf der Haut zu sehen war, sondern oftmals platzte die Haut auf und nicht nur die Haut platzte auf, sondern auch das Fleisch. Und diejenigen, die geschlagen haben, die haben das nicht zaghaft gemacht. Ach, wir wollen ihm ja nicht wehtun. So, ach, sieht ja keiner. Die haben richtig ausgeholt. Oftmals waren es noch so richtige Sadisten, die noch einen Spaß daran hatten, den wehrlosen Menschen zu verprügeln. Und in dieser Situation kommen Silas und Paulus ins Gefängnis. Nicht wie heute, mit Fernseher und Duschen und vielleicht noch Fitnessgeräte. Nein, die kamen ins tiefste Loch. Und der sicherste Ort im Gefängnis war der, der am weitesten vom Eingang weg war. Meistens ohne Fenster, meistens hygienisch unter aller Kanone. Und dort kamen Silas und Paulus mit ihren offenen Wunden rein. Vielleicht haben sie ihre Kleider wiederbekommen. Also der ganze Körper schmerzte. Silas und Paulus waren eigentlich schwer verletzt. Sie hätten ärztlicher Fürsorge bedurft. In diesem Gefängnis, wenn man da erst mal drin war, wusste man nicht, wie schnell man wieder rauskam. Also das Recht auf einen Anruf bei einem Anwalt war noch nicht gegeben. Silas und Paulus saßen nun da drin und damit sie auch wirklich nicht abhauen können, kamen die Beine in den Block. Was heißt das? Ihr kennt einen Pranger? Also eine Holzklappe, Aussparung für Kopf und Arme, wo man dann die Leute festgekettet hat und als Bestrafung wurden sie dann mit faulen Eiern, schlechtem Gemüse und sonst was beschmissen. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, dieser Pranger. Ich war im letzten Sommer, habe ich in einem drin gesteckt. Also rein mal probieren. Ja? Also ich habe nichts verbrochen. Und es war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, dort ausgeliefert zu sein und sich nicht bewegen zu können. Und ähnlich war das mit dem Block. Die Füße wurden eingespannt. Klappe auf, Füße durchstecken, Klappe zu, zugeschlossen. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, mich in irgendeiner Form zu bewegen oder zu drehen. Ich habe da gesessen, also nicht ich. Die Gefangenen haben dort gesessen und konnten sich nicht mehr bewegen. Und dann haben die auf der Stelle gesessen, auf dem wahrscheinlich die meisten Schläge gekommen sind. Also das muss man sich alles mal vorstellen. Die Situation, in der Silas und Paulus waren. Und dann fangen die an zu loben und zu preisen und zu singen und Gott die Ehre zu geben. Das Normalste, und hier sage ich merkwürdig, dort singen welche, die haben Schmerzen, die bluten und die singen, loben und preisen ihren Herrn. Und sie machen es nicht so für sich in einem Wimmern, sondern so laut, dass alle Gefangenen sie hören können. Alle Gefangenen können sie hören. Das muss ein Gefängnis von einer hervorragenden Akustik gewesen sein. Auf jeden Fall kam ihr Lobpreis bei allen Gefangenen an. Und diese Gefangenen, die hielten das schon für merkwürdig, dass dort Leute sind, die gerade verprügelt worden sind und trotzdem an ihrem Gott, an ihrem Glauben festhalten und diesen Gott loben und preisen. In einer Situation, wo jeder sagt, also hier hätte ich alles Mögliche getan, aber zu loben und zu preisen wäre mir wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen. Die normalste Reaktion der Menschen wäre doch gewesen, Gott anzuklagen. Warum hast du das zugelassen? Wieso bin ich jetzt hier drin? Konntest du nicht was dagegen tun? Und wir könnten die Liste fortsetzen. Aus menschlicher Sicht ganz normal und verständlich. Aber Silas und Paulus reagieren ganz anders. Sie loben und singen in einer Notlage, aus der es aus normaler Sicht eigentlich keinen drinnen gibt. Ich bin im Block, ich bin im tiefsten Ort des Gefängnisses, alles ist gegen mich, die Bevölkerung hat sich gegen mich gestellt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das Todesurteil gesprochen wird. In dieser Situation befinden sich Paulus und Silas. Ausweglos. Scheinbar. Und dann heißt es hier, gegen Mitternacht kam ein Erdbeben. Das war in dieser Gegend nichts Ungewöhnliches. Aber normalerweise hat ein Erdbeben nicht zur Folge, dass auch alle Ketten aufgehen, mit denen ich gefesselt bin, und dass alle Türen aufgehen. Die Türen mögen kaputt gehen, aber dass sie sich öffnen, das steht irgendwo nicht geschrieben, dass bei einem Erdbeben dieses passiert. Also Silas und Paulus waren in diesem Moment klar, hier ist jemand, Gott hat uns gehört, er hat eingegriffen. Und sie machen wieder etwas Merkwürdiges. Was wäre die erste menschliche Reaktion gewesen? Tür auf, Block von den Füßen weg, aber jetzt hast du was, kannst du was, raus aus dem Gefängnis und weg. Ganz typische menschliche Reaktion. Also ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen. Ich würde mir das auch nicht zweimal sagen lassen. Also dann nichts weg. Und was machen die beiden? Die bleiben sitzen. Das hat ihnen wohl so gut gefallen. Sie bleiben sitzen, obwohl sie gehen könnten. Aber Paulus und Silas war in diesem Moment schon klar, hier greift Gott ein. Hier hat Gott eingegriffen. Und wenn Gott hier so eingreift, dann hat er auch noch etwas anderes vor mit uns. Er hätte sie ja auch einfach aus dem Gefängnis rausnehmen können und sie wären irgendwo anders wieder aufgewacht. Wäre ja möglich gewesen. Aber sie bleiben sitzen. Und wenn wir dann in dieser Apostelgeschichte weiterlesen, ist uns auch klar, warum. Es geht im ersten Moment gar nicht um Silas und Paulus. Es geht in dieser Geschichte um den Gefängniswärter. Es geht um jemanden, der noch nicht den Herrn kennt. Es geht um jemanden, der alles dafür tut, dass seine Anhänger im Gefängnis landen. Er weiß nicht von Gott, er weiß nichts von Gott, er weiß nicht, wie er gerettet werden soll. Und Paulus und Silas ist klar, in diesem Moment, genau auf den müssen wir warten. Und dieser Gefängnisdirektor, Oberaufseher, wie immer man das nennen möchte, war sich genau bewusst, was jetzt geschehen werden würde, wenn alles seinen normalen Gang geht. Also, so ein Gefängnisdirektor hatte ein relativ gutes Leben, weil er auch davon lebte, wie Angehörige ihm Backschiss zusteckten, damit es ihren Angehörigen im Gefängnis nicht ganz so schlecht geht. Und je mehr Backschisch, also Schmiergeld, floss, desto besser ging es den Angehörigen im Gefängnis. Ihm war aber auch klar, wenn einer genau von diesen Gefangenen, die im tiefsten Loch sitzen, weg ist, ist mein Leben auch zu Ende. Und er wollte sich umbringen. Wieder eine ganz normale menschliche Reaktion in der damaligen Zeit. Denn ihm war lieber, sich zu töten, als dann selber im Block zu sitzen. Denn die Herrscher hatten dann oft diese Ideen, dass sie den Aufsehern dasselbe zugefügt haben, wie die, auf die sie aufpassen sollten. Und dann hätte er da unten im Loch gesessen und seinen neidischen Stellvertreter vielleicht dann als Oberaufseher. Also er hätte den Tod vorgezogen. Und irgendwie bekommt da Silas und Paulus mit, dass der sich umbringen möchte. Und sie rufen, lass es sein. Paulus ruft, lass es, wir sind hier, wir sind nicht weggelaufen. Im ersten Moment wird der Oberaufseher wahrscheinlich gedacht haben, er träumt. Der zweite Gedanke wird gewesen sein, ich habe mich verhört. Der dritte Gedanke wird vielleicht gewesen sein, das ist aber merkwürdig, dass die noch da sind. Das kann doch überhaupt nicht sein. Und in diesem Moment merkte der Oberaufseher, ich brauche Hilfe, um gerettet zu werden. Er hat gehört, dass Silas und Paulus Gott gelobt und gepriesen haben. Er wusste von dem, was Silas und Paulus gemacht haben oder nicht gemacht haben. Ein Verbrechen war es ja nicht. Aber er erkannte, dass nur über diese beiden er die Antwort erfahren wird, wie er gerettet werden kann. Und hier geht es nicht nur um das Retten des eigenen Lebens, kurz bevor ich mich ins Schwert stürze, sondern es geht um die generelle Rettung. Und Silas und Paulus, die haben eine ganz einfache Aussage. Es wäre so schön, wenn wir das unseren Mitmenschen einfach so sagen könnten, auch wenn sie nicht Gefängnisdirektor sind, wenn sie nur Abteilungsleiter sind, über uns drüber oder Chef. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Er fällt vor beiden auf die Knie. Was kann ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Eine ganz einfache, eine ganz logische, in dem Sinne, wo sie gesessen haben, Erklärung. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn. Das heißt, hier ist noch ein Zeitraum frei geblieben, ohne dass gleich die Wachen angestürzt kamen. Sie hatten Zeit, sich mit diesem Aufseher zu unterhalten, beziehungsweise ihm das Wort von Jesu zu verkünden. Was war der Erfolg? Der Oberaufseher nahm sie mit zu sich nach Hause. Und auch hier muss Gott noch einwirken, hier muss Gott noch eingreifen, denn es steht nirgendwo geschrieben, dass sie in irgendeiner Form aufgehalten wurden, dass sich jemand ihnen in den Weg stellte, dass irgendjemand versuchte zu verhindern, dass sie das Gefängnis verlassen können. Er ging mit ihnen einfach nach Hause. Er führte sie aus dem Gefängnis raus und führte sie zu sich nach Hause. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Viele würden sagen, hier geschah ein Wunder. In der heutigen aufgeklärten Gesellschaft ist das mit dem Wundern so eine Sache. Und trotz, dass diese aufgeklärte Gesellschaft die Wunder ja eigentlich leugnet, ist es im allgemeinen Sprachgebrauch immer noch vorhanden. Eine besonders schöne Sache, das war wunderbar. Huch, hier taucht ja das Wunder schon wieder auf. Das Wunder ist irgendwo dabei, immer wieder bewusst oder unbewusst. In diesem Fall ist bewusst ein Wunder geschehen, ganz bewusst durch Gottes Eingreifen. Und das, dass hier ein Wunder geschehen ist, das ist merkwürdig. Also es ist würdig, sich zu merken. Gott greift ein mit Wundern. Gott greift ein mit Wundern in Situationen, wo wir nicht damit rechnen. Ach, ich bin ja schon da. Was haben Paulus und Silas nicht getan? Sie haben nicht die Flucht ergriffen, nachdem sie die Möglichkeit hatten. Sie sind nicht weggelaufen. Das empfinden wir als merkwürdig. Wir machen es oft genau andersrum. Wir laufen mit unseren Plänen viel zu oft und viel zu schnell weg. Mein Plan, das ist so eine schöne Aussage, ich habe mir etwas vorgenommen und damit das Gewicht hat, ja, ich bin nicht ins Gebet gegangen, aber damit das Gewicht nach außen hat, kommt dann die Aussage, mir hat Gott aufs Herz gelegt, um einen persönlichen Plan durchzusetzen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, nee, das hat dir Gott nicht aufs Herz gelegt, das ist dein eigener Wunsch. Wir sind dort in einer schwierigen Situation. Nur oft stehen unsere eigenen Pläne den Plänen Gottes im Wege. Er lässt uns oft unsere Pläne durchsetzen, bis wir merken, funktioniert nicht. Paulus und Silas sind nicht weggelaufen. Sie haben nicht ihren Plan durchgesetzt, dort wegzulaufen. Denn das war garantiert der erste Impuls. Jetzt hast du was, kannst du was. Fort hier. Aber dadurch, dass sie ausgehalten haben, dass sie nicht weggelaufen sind, haben sie das Beste, das Gott vorhatte, mitbekommen. Wir, die ständig auf der Flucht sind, wir bekommen oft das Beste nicht mit, was Gott eigentlich mit uns vorhat, weil unser Plan dort im Wege steht, unser eigener Plan. Als David Geburtstag hatte, habe ich ihm, wie man das so tut, so gewünscht zum Geburtstag, und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Macht man ja, ne? Um besonders gut dazustehen, alles, was du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen. Und da ist David auf der anderen Seite still geworden und hat mich gefragt, ob das auch Gott seine Wünsche sind. Dann wurde mir erst mal klar, was ich mit dieser unüberlegten Aussage eigentlich wieder mal bestätigt habe. Ja? Unsere Wünsche sollen im Mittelpunkt stehen. Ich habe das dann umformuliert. Ich hoffe, dass deine Wünsche auch die Wünsche Gottes sind und die damit in Erfüllung gehen. Damit konnte er dann leben. Ich auch. Aber man sagt so oft dahin, das Persönliche, was du dir vornimmst, was du dir wünschst, das soll in Erfüllung gehen. Nein. Wir sollten das anders sehen, wir als Christen. Ich kann Wünsche haben, aber sie müssen nicht immer konform laufen mit Gottes Wünschen. Und oft sind wir dann enttäuscht und klagen Gott an, wenn mein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Aber Gott, ich habe ja das immer dieses Kopfkino, ne? Der sitzt dann auf seinem Sohn, war halt nicht mein Wunsch, Pech gehabt. Es ist einfach so. Wir setzen uns mit der Durchsetzung unserer Wünsche, versuchen wir uns über Gottes Plan hinwegzusetzen. Und Gott hat Geduld, er lässt uns laufen. Er lässt uns hinfallen, er reicht uns die Hand, lässt uns aufstehen, sagt, nicht da lang, da lang. Wir nicken und laufen trotzdem da lang. Und dann falle ich wieder hin, und dann ist Gott wieder da. Ich stehe auf, ich reiche dir meine Hand. Jetzt da lang und nicht da lang. Nicken, zwei Schritte da lang, ist er noch da? Nein, und zurück und in die andere Richtung. Und das geschieht unser ganzes Leben lang. Und Gott ist immer wieder da. Gott ist immer wieder da, reicht uns die Hand, hebt uns auf und sagt, lernst es jetzt endlich, Hirschberg. Es ist einfach so. Wenn wir uns in diese Situation hineinversetzen, in der Silas und Paulus waren, tiefster Abgrund, menschliche Schmerzen, es hat an Stellen wehgetan, da haben die nicht mal gewusst, dass sie Muskeln haben, und dann loben und preisen. Loben und preisen. Und diese beiden haben nicht dort gesessen mit solchen Mundwinkeln und haben gelobt und gepriesen und keiner hat was verstanden, sondern mit voller Inbrunst, mit einem Lachen auf den Lippen und der Gewissheit, Gott ist da. Dort haben die gesungen, sie haben gelobt und sie haben gepriesen. Der Glaube bewährt sich in der Not. Das ist eine feine Aussage. Mein Glaube bewährt sich in der Not. Wenn es mir gut geht, ist das Glauben kein Problem. Wenn alles funktioniert, wenn alles läuft wie am Schnürchen, dann ist Gott in Gedanken bei mir ganz weit weg. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, dann geht sofort, warum, wieso, Gott hilf. Indem sich der Glaube bewährt, erfahre ich den Glauben. Also in dem Moment, wo er sich wirklich bewährt hat, wo ich gezeigt habe, ja, ich halte am Glauben fest, dort erfahre ich den Glauben, dort erfahre ich Gewissheit, dort erfahre ich Gott. Wir können darauf vertrauen, dass Gott zu jeder Zeit die Lage voll unter Kontrolle hat. Er hat sie immer voll unter Kontrolle. Und damit haben wir Zeit zu loben und zu preisen. Zu jeder Zeit haben wir die Möglichkeit zu loben und zu preisen, weil Gott hat alles unter Kontrolle. Für uns vielleicht nicht verständlich, aber Gott hat alles unter Kontrolle. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, Silas und Paulus, die hätten, wenn es das Lied gegeben hätte, meine Zeit steht in deinen Händen, das hätten die gesungen. In der Gewissheit, Gott ist bei ihnen, er hat alles unter Kontrolle und sie hätten dieses Lied wirklich gesungen. Gucken wir noch mal ganz kurz auf den Oberaufseher. Er war so beeindruckt von dieser Standfestigkeit von Silas und Paulus, dass er sofort gewusst hat, hier finde ich die Möglichkeit, hier wird mir aufgezeigt, wie ich zur Rettung kommen kann. Und er war so erfreut darüber, dass er sie mitnahm zu sich nach Hause. Er ließ sich und sein Haus taufen. Das war ja damals das Patriarchat, das war ja das Tolle. Wenn der Chef gesagt hat, wir lassen uns taufen, dann hat sich bis ins fünfte Glied hat sich alles taufen lassen und Sklaven und was da so alles war, wurde alles gleich mitgetauft. Also man hätte auch sagen können, wir nehmen das Haus, tauchen ein und alle sind damit getauft. Das war so. Und sie sind dann gemeinsam zum Essen gegangen. Er hat sie zum Essen eingeladen. Zum Essen eingeladen, gemeinsam Speise und Trank zu sich zu nehmen. Vielleicht haben sie auch das Abendmahl genommen. Gerade zum Glauben gekommen, dann liegt es nahe, das Abendmahl zu nehmen. Aber auch wenn sie es nicht genommen haben, in dieser Speise und in diesem Trank, den sie gemeinsam genommen haben, war garantiert Gott das Thema. Und wenn ihr euch zurückerinnert an die Zeit, als euch der Glaube ganz am Anfang sich ins Herz einbrannte, als ihr die Liebesbeziehung zu Jesus aufgebaut habt in eurem Herzen, dann sprudelten eure Lippen über. Es musste jedem erzählt werden. Jeder musste darüber hören. Man musste sich austauschen. Klar, im Laufe des Alltags wird das ein bisschen ruhiger, aber das Feuer brennt. Und hier brannte es ganz frisch. Das war so heiß, das Feuer, dass eigentlich kein Herd notwendig war, um Speisen zu garen. Hier war die Stimmung super. Hier wurde Gott gemeinsam mit allen, wurde ihm gedacht, es wurde gesungen, er wurde gepriesen. Und wenn wir uns heute hier auch zu Speis und Trank zusammenfinden, dann loben und preisen wir Gott auch. Wir nehmen das Mahl als Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er für uns gestorben ist. Wir nehmen dieses Mahl, wir nehmen Speis und Trank, wir nehmen es als Erinnerung daran an das Blut und an das Fleisch von Jesus Christus. Und genau das ist es, was wir machen sollen. Zu jeder Zeit loben und preisen in der Gewissheit, Gott hat alles in der Hand. Das sind große Hände, da passt viel rein. Und er trägt uns in seiner Hand, egal in welcher Lebenslage wir sind. Für Silas und Paulus gab es eigentlich keinen Ausweg. Gott hat sie rausgeholt. Dass es immer so gut ausgeht, ist keine Garantie. Ich will damit nicht sagen, nur loben und preisen und dann wird alles wieder gut. Nach Gottes Plan, ja. Nach menschlichen Ermessen sehen wir es vielleicht nicht so. Hab Vertrauen zu Gott. Er hat alles in seiner Hand und er wird alles richtig machen. Nach seinem Plan, nicht nach unserem Plan. Und deshalb, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, denkt daran, Gott hatte einen Plan. Er hat einen Plan, er hat seinen Sohn gegeben für uns. Und er hat einen Plan mit uns. Wir erkennen den nicht immer gleich. Aber wir sollen ausharren. Gott wird uns offenbaren, was für einen Plan er mit uns hat. Und zu gegebener Zeit wird er mir das sehr deutlich sagen. Und nicht nur mir, sondern jedem anderen auch. Deshalb nutzt die frei gewordene Zeit, wo ihr euch keine Sorgen machen braucht, zum Loben und zum Preisen. Die Engel im Himmel werden euch applaudieren und Gott wird ein Lächeln auf den Lippen haben. Amen.